Radio Prag Nachrichten.
Tschechische Politiker bewerten die Tötung Osama bin Ladens als großen Erfolg. Tschechien schließt teilweise seine Botschaft in Islamabad. Bei der Eishockey-WM überrollt Tschechien Dänemark mit 6:0. Premier Necas hat die Tötung des Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden als Meilenstein im Kampf gegen den internationalen Terrorismus bezeichnet. Es sei ein großer Erfolg erzielt worden in dem Bemühen um eine sicherere Welt, wenngleich damit der Kampf noch nicht beendet sei. Der Tod bin Ladens sei auch ein Signal an all jene in der Welt, die das Recht und das menschliche Leben missachteten, erklärte der Premier in einer Pressemeldung für die CTK. Auch Außenminister Schwarzenberg äußerte Freude über den amerikanischen Erfolg und die Tötung des Terroristenführers. Der künftige tschechische Botschafter in den USA, Gandalovic, erklärte, man habe ein Kapitel geschlossen, das am 11. September 2001 begonnen habe. Die Tschechische Republik hat vorübergehend aus Sicherheitsgründen die Visaabteilung ihrer Botschaft im pakistanischen Islamabad geschlossen. Nach der Tötung des Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden in dessen pakistanischem Versteck durch amerikanische Spezialeinheiten hat sich die Sicherheitslage für einige Botschaften verschärft. Zugleich wies das tschechische Außenministerium auf einige Risikogebiete hin und forderte tschechische Touristen auf, die Reisehinweise auf den Webseiten www.mzv.cz zu verfolgen. Der staatliche tschechische Stromkonzern ČEZ will nach einem deutschen Atomausstieg mehr Strom in die Bundesrepublik verkaufen. Je größer das Stromdefizit in Deutschland nach einer Abschaltung der Atomkraftwerke werde, desto größer würden die Chancen für ČEZ, sagte Konzernchef Martin Roman im Gespräch mit dem Handelsblatt. Damit mehr tschechischer Strom von Tschechien nach Deutschland fließen könne, müssten allerdings noch zusätzliche grenzüberschreitende Leitungen gebaut werden. Das Problem liege dabei vor allem auf deutscher Seite, da Tschechien immer bereit gewesen sei, in grenzüberschreitende Leitungen zu investieren, betonte ČEZ-Chef Roman. Nach der kurzfristigen Abschaltung von 7 deutschen Kernkraftwerken im März waren die tschechischen Stromexporte in die Bundesrepublik bereits angestiegen. Zum Sport. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei hat das tschechische Nationalteam in seinem zweiten Spiel die dänische Mannschaft klar mit 6:0 besiegt. Die Dänen galten für die Tschechen als schwer einschätzbar. Im vergangenen Jahr hatten sie die Slowakei besiegt. Nach einem eher zögerlichen Auftakt gegen Lettland dürften die Tschechen nun mit mehr Selbstvertrauen in die weiteren WM-Begegnungen gehen. Zum Abschluss ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt. Den ganzen Tag über ist mit Regen und Regenschauern zu rechnen. Es wird deutlich kühler. Die Tageshöchsttemperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad Celsius, in Höhen über 1000 Metern auf 1 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Christian Rühmkorff.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Das ist heute unser Programm. Weg frei. Deutschland und Österreich haben ihren Arbeitsmarkt für 8 Länder aus Mittel- und Osteuropa geöffnet. Scheibe frei. Bei der Eishockey-WM hat das tschechische Team den ersten Sieg eingefahren. Und Gedenken. Im ostböhmischen Králický soll in einem Kloster ein Museum zur Verfolgung von Geistlichen während des Kommunismus entstehen. Soweit unsere Themen im Tagesecho. In unserem Politgespräch geht es diesmal um die Rolle des Verfassungsgerichts in Tschechien. Vergangene Woche hatte das Gericht einen weiteren Teil aus dem Sparpaket der Regierung gekippt. Darauf kritisierte Staatspräsident Klaus, das Verfassungsgericht würde sich verfassungswidrig verhalten. Dazu ein Gespräch mit dem Politologen Robert Schuster. Das Interview hören Sie in etwa einer Viertelstunde. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Bleiben Sie am Apparat. Viel Spaß bei unserer Sendung. Im Jahr 2004 sind die Tschechische Republik und weitere 7 Länder der Europäischen Union beigetreten. 7 Jahre lang verwehrten danach Deutschland und Österreich den Arbeitnehmern dieser Länder den freien Zugang auf ihren Arbeitsmarkt. Am Sonntag, zum 1. Mai 2011, sind die Beschränkungen aufgehoben worden. Was das für Arbeitnehmer und Firmen aus Tschechien bedeutet, fasst Markéta Kachlíková zusammen.
Am 1. Mai ist die letzte Schranke gefallen, die alte und neue EU-Länder getrennt hat. Tschechen und die Bürger weiterer 7 Länder können in Deutschland und Österreich arbeiten, ohne langwierige Behördengänge und den komplizierten Antrag auf Arbeitserlaubnis. Doch eine massive Abwanderung in die deutschsprachigen Länder wird hierzulande nicht erwartet. Laut dem Minister für Arbeit und Soziales Jaromír Drábek bedeutet die Öffnung des Arbeitsmarktes eher eine administrative Erleichterung für Firmen als für Einzelpersonen.
Besonders tschechische Baufirmen waren in den vergangenen Jahren deutlich benachteiligt, zum Beispiel dadurch, dass sie bei öffentlichen Aufträgen in Deutschland und Österreich die Beschäftigten, die in den Ländern arbeiten sollten, im Voraus anmelden mussten. Dies fällt nun weg. Die Öffnung bietet also wesentlich breitere Möglichkeiten für tschechische Firmen als für die einzelnen Arbeitnehmer.
Die tschechischen Firmen können ab nun unter denselben Bedingungen wie deutsche und österreichische Unternehmen auf den dortigen Märkten tätig sein. Sie können dort ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten, Aufträge annehmen sowie ihre Angestellten nach Deutschland und Österreich entsenden. Sie müssen allerdings ihre Unterlagen und die Buchhaltung dann auf Deutsch führen, damit die dortigen Behörden sie kontrollieren können. Außerdem müssen sie die Gehälter der tschechischen Arbeitnehmer der im Lande üblichen Höhe anpassen. Für Tschechen haben sich die Möglichkeiten, in Deutschland zu arbeiten, bereits zum Januar 2009 deutlich verbreitet. Damals wurde der Arbeitsmarkt für Hochschüler und bestimmte Fachleute geöffnet. Auch Saisonarbeiten im Umfang von bis zu 6 Monaten waren bereits vor dem 1. Mai 2011 möglich. Trotzdem arbeiten in Deutschland zurzeit nur ungefähr 14.000 Tschechen. Die tschechische Handelskammer erwartet auch jetzt keinen großen Ansturm tschechischer Arbeitskräfte auf die Märkte der Nachbarländer. Der Handelskammervorsitzende Petr Kužel gegenüber dem tschechischen Rundfunk.
Wir denken nicht, dass eine Abwanderung aus Tschechien droht. Zu dieser Ansicht führen uns einerseits Meinungsumfragen und andererseits die Erfahrung, dass Tschechen nicht gerne ihre Sicherheiten aufgeben. Da spielt auch die Sprachbarriere eine Rolle. In einigen Regionen, in einigen Berufen kann dies natürlich passieren. Eine massive Abwanderung befürchten wir aber nicht.
Vom Arbeitsmarkt nun zu etwas Leichterem, dem Sport. Die 75. Eishockey-Weltmeisterschaft ist am Freitag in der Slowakei eröffnet worden und zieht natürlich auch die Sportfans in ganz Tschechien in ihren Bann. Schon nach der Hälfte der Spiele in der Vorrunde wird deutlich, die Konkurrenz im Welteishockey ist enger zusammengerückt und die Favoriten haben es besonders zu Turnierbeginn gegen die eigentlichen Außenseiter schwer. Auch Titelverteidiger Tschechien musste hart kämpfen, um sein Auftaktspiel gegen Lettland zu gewinnen. Zudem verlor man Verteidiger Radek Martinek, für den wegen einer Verletzung das Turnier vorzeitig beendet ist. Lothar Martin war in Bratislava und berichtet.
Wir wollen ein Tor, wir wollen ein Tor, riefen die zahlreich angereisten Fans aus Tschechien wiederholt im WM-Auftaktspiel des Weltmeisters gegen Lettland. Auf das erste Tor ihrer Lieblinge mussten sie immerhin bis zur 18. Minute warten und es war nur der Ausgleichstreffer. Die mit Hingabe kämpfenden Letten gingen nämlich vor und nach dem 1:1 von Tomáš Rolenik jeweils in Führung, sodass die Schützlinge von Trainer Alois Hadamčík zweimal einen Rückstand wettmachen mussten. Nachdem Patrik Eliáš dies Mitte des zweiten Drittels gelungen war, konnten die tschechischen Fans erst zu Beginn des dritten Drittels so richtig enthemmt jubeln.
Endlich mal geht Tschechien in Führung. In der 42. Minute, ich glaube es war Havlat.
Es war in der Tat Stürmer Martin Havlat, der die 3:2 Führung besorgte und damit die Wende im Spiel perfekt machte. Roman Červenka war es dann vorbehalten, nach einem Stockfehler der Letten den 4:2 Endstand zu markieren. Nach der Partie aber schnauften die tschechischen Spieler kräftig durch, denn sie hatten sich mächtig ins Zeug legen müssen, um zu gewinnen. Auch Jan Marek. Wir wissen alle, wie wichtig ein gelungener Auftakt ist, denn die Konkurrenz im Eishockey wird immer ausgeglichener. Es ist enorm schwierig geworden, sich gleich zu Beginn durchzusetzen. Daher sind wir froh, dass wir dieses wichtige Spiel gewonnen haben. Die 3 Punkte, die die Tschechen nun auf dem Konto haben, wurden indes teuer erkauft.
In der 15. Spielminute blieb Radek Martinek nämlich nach einer harten Körperattacke des Letten Arthur Skulda sekundenlang regungslos auf dem Eis liegen. Mit einer Manschette um den Hals wurde der 34-jährige Verteidiger anschließend in ein Krankenhaus in Bratislava transportiert und gründlich untersucht. Zum Glück konnte Teamarzt Radomir Holipka schon bald Entwarnung geben. Bei den Untersuchungen hat sich nichts Ernsthaftes herausgestellt, nur einige äußere Kopfverletzungen und natürlich eine Gehirnerschütterung. Einen Tag später, am Sonntagabend, konnte Martinek das Krankenhaus verlassen, wirkte aber immer noch leicht benommen. Ich habe eine Gehirnerschütterung und einige Muskelrisse im Halsbereich. Ich soll meine Halskrause daher noch 2 Wochen tragen und ich fühle mich so, als wenn ich von einer Dampfwalze überrollt worden wäre. Martinek, der nach dem Zusammenprall 3 Minuten bewusstlos war und damit auch in Lebensgefahr schwebte, versucht nun, sich tapfer in sein unglückliches Schicksal zu fügen. Trainer Hadamczyk hingegen nahm tags zuvor auf der Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund, als er die folgenschwere Zweikampfszene noch einmal in einer Videoaufzeichnung verfolgen konnte. Wenn ich die Szene auf der Leinwand sehe und sehe, wie der lettische Spieler mit Anlauf in unseren Spieler springt, dann muss ich sagen, das ist ein klares Foul. So sah es im Nachhinein auch die Schiedsrichterkommission des Welteishockeyverbandes IIHF, die Sünder Kulner für 3 WM-Spiele sperrte. Dem gefaulten Martinek aber kann das nicht mehr helfen. Traurig konstatierte er: Ich habe mich so auf die WM gefreut, doch dann habe ich nicht einmal ein Drittel gespielt und schon ist für mich alles vorbei. Leider ist für Martinek die WM beendet, aber vielleicht können weitere Siege seiner Teamkollegen dafür sorgen, dass der Genesungsprozess bei ihm zumindest etwas freudvoller wird.
Soweit der Bericht von Lothar Martin. Wir werden natürlich auch weiter das Geschehen bei der Eishockey-WM verfolgen und Sie vor allem aber nicht nur mit Informationen über das tschechische Team auf dem Laufenden halten. Und nun machen wir einen thematischen Sprung. Vor etwa 61 Jahren begann das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei, die geistlichen Orden aufzulösen. Fast alle Mönche wurden verhaftet und eingesperrt. Eines der Lager befand sich im Kloster auf dem Muttergottesberg bei Králický, zu Deutsch Grulich, in Ostböhmen. Bis zum kommenden Jahr soll dort die erste Gedenkstätte in Tschechien entstehen, die an die internierten Geistlichen erinnert. Mehr von Martina Schneibergova.
Die sogenannte Aktion K begann in der Nacht auf den 14. April 1950. Rund 2500 Ordensbrüder aus der gesamten Tschechoslowakei wurden in Internierungslager gesperrt. In der Gedenkstätte soll an ihr Schicksal erinnert werden. Beteiligt am Aufbau der Gedenkstätte sind mehrere Institutionen. Die Idee stammt aber von einer Bürgerinitiative, die in Králický ein Museum der tschechoslowakischen Grenzbefestigung aus den 1930er Jahren betreut. Richard Sicher leitet dieses Museum. Die Errichtung der Gedenkstätte auf dem Muttergottesberg hält er für eine große Herausforderung für das Museum. Unser Museum befasst sich mit der Verfolgung der Bevölkerung sowohl während der Nazizeit als auch während des Kommunismus. Wir arbeiten zurzeit auch mit der geistlichen Verwaltung des Klosters zusammen. Die ersten Forschungen für die Gedenkstätte haben die Historiker schon 2009 beendet. Es wurden rund 5000 Dokumente bearbeitet. Seit dem Februar arbeiten wir an der Gestaltung des Inneren und der Ausstellung. Sicher zufolge arbeiten an der Gestaltung des neuen Museums nur Freiwillige. Das Budget des Projektes ist nämlich verhältnismäßig gering, rund 12.000 Euro. In der Gedenkstätte sollen vor allem die Besucher des Wallfahrtsortes mehr über die Gründe für die Verfolgung der Kirche während des Kommunismus erfahren. Im Museum werden auch einzigartige Dokumente über die rund 550 Ordensmitglieder gezeigt, die im Lager bei Králický bis 1961 interniert wurden. Richard Sicher. Wir möchten auch Informationen präsentieren, die bislang nie veröffentlicht wurden. Es geht um Angaben über die SDB-Dienststelle in Schamberg, über die Kreisverwaltung des Innenministeriums in Hradec-Králové, über den Missbrauch von Informationen gegen die Geistlichen sowie die Versuche, die Ordensmitglieder zu erpressen und sie zur Zusammenarbeit mit dem SDB zu zwingen. Wir haben vor, die Formen und Methoden zu beschreiben, die die SDB-Leute benutzt haben. Natürlich bieten wir zudem Informationen und Beweise sowie eine Übersicht über die Geheimdienstler, die sich an der Verfolgung der Ordensmitglieder beteiligt haben. Viele der Ordensmitglieder haben die Internierung nicht überlebt. Einige der Geistlichen sind aber heute noch am Leben. Mit ihren Berichten soll die Ausstellung in der Gedenkstätte ergänzt werden, so sicher. Wir möchten nicht nur eine Dauerausstellung installieren, sondern auch ein Bildungs- und Forschungszentrum am Wallfahrtsort errichten. Ich stelle mir vor, dass vor Ort darüber diskutiert wird, was dort alles in der Vergangenheit passiert ist. Heutzutage besuchen rund 30.000 Leute jährlich den Ort, darunter auch viele Schulklassen, was für uns sehr wichtig ist. Die Schirmherrschaft über die Gedenkstätte hat der Prager Erzbischof Dominik Duka übernommen. Als ehemaliger Bischof von Hradec-Králové kennt er die Gegend um Králíky sehr gut.
Mottegottesberg bei Grulich hat eine große Rolle gespielt in der Zeit zwei totalitären Diktaturen. Das war in der Hitlerzeit, war Kloster zugemacht und ersten Zuflucht hat den Müttern und Kindern aus Hamburg gegeben nach der großen Bombardierung. Später, das war ein Campus für die Geiseln, Piloten der Alliierten, waren dort überwiegend aus der Royal Air Force. Bei der kommunistischen Zeit, das war ein Konzentrationslager für Ordensmänner aus der Tschechoslowakei, muss man sagen, nach mehr als 60 Jahren, im Moment der Freiheit, hat das Leben wieder am Gottesberg gekommen. Das war eine große Hilfe von der Stiftung von Franz Jentschke. Aber das muss man sagen, das war eine große Hilfe der vielen Sudetendeutschen, der ehemaligen Pilger.
Soweit der Beitrag von Martina Schneibergova. Die Gedenkstätte für die Opfer der Internierung auf dem Muttergottesberg bei Králíky soll im Übrigen im Januar 2012 eröffnet werden, wenn alles so klappt, wie es sein soll. Und damit endet unser Tagesecho, unsere Sendung aber noch nicht. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, das Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Das tschechische Verfassungsgericht hat vergangene Woche erneut eine wichtige Sparmaßnahme der derzeitigen bürgerlichen Regierungskoalition aufgehoben. Diesmal ging es um die Entscheidung, den staatlichen Zuschuss für das Bausparen auch rückwirkend um die Hälfte zu senken. Vor einigen Wochen hatte das Gericht bereits die geplante Kürzung des Krankengeldes und der Geburtenbeihilfe gekippt. Während die Regierung ihre erneute Niederlage relativ gelassen zur Kenntnis nahm, hat Präsident Václav Klaus die Entscheidung der Richter scharf angegriffen. Das Verfassungsgericht, so das Staatsoberhaupt, hätte sich damit in die Politik eingemischt und den Rahmen der Verfassung überschritten. Darauf entgegnete der Vorsitzende des Verfassungsgerichts Pavel Rychetský mit einer scharfen Replik. Klaus habe die Aufgaben des Verfassungsgerichts nicht begriffen, so Rychetský am Sonntag im tschechischen Fernsehen. Zur Rolle des Verfassungsgerichts und über die Kritik von Staatspräsident Klaus habe ich mit dem Politologen und Radio Prag-Mitarbeiter Robert Schuster gesprochen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Politgespräch. Robert, das sind ziemlich scharfe Worte. Schon in der Vergangenheit hat Klaus mehrmals Entscheidungen des Verfassungsgerichts angegriffen und in einer Rede vor dem Abgeordnetenhaus sogar dazu aufgerufen, die Aufgaben des Gerichts zu ändern. Was stört den Präsidenten eigentlich so am Verfassungsgericht? Schließlich ist er für die Ernennung der Verfassungsrichter ja auch maßgeblich verantwortlich.
Im Prinzip lässt sich sagen, dass die Argumentation von Präsident Václav Klaus sehr ähnlich ist, auch in Bezug nicht nur auf das Verfassungsgericht, sondern auch auf die Europäische Union. Denn das, was er den Verfassungsrichtern vorwirft, ist, dass sie Politik machen mit ihren Gerichtsentscheidungen, aber ohne, dass sie demokratisch dafür legitimiert werden. Das heißt, dieser Vorwurf von Václav Klaus ist schon auch in der Kritik in Richtung Europäische Union mehrfach zum Trage gekommen und den wird er jetzt auch in Bezug auf das tschechische Verfassungsgericht immer wieder ins Spiel bringen. Aber auf der anderen Seite muss man auch die ganze Geschichte sehen. Václav Klaus hat das Verfassungsgericht schon in Zeiten kritisiert, als er Premierminister war, als er Präsident des Abgeordnetenhauses war und wo sein größter innenpolitischer Rivale Václav Havel Präsident war. Und da hat er immer wieder den Verfassungsrichtern vorgeworfen, das wären ehemalige Freunde Václav Havels aus der Bürgerrechtsbewegung, die dann ihrem ehemaligen Freund Václav Havel quasi Freundschaftsdienste erweisen würden, indem sie Verfassungsgerichtsurteile fällen würden, die eben gegen die Person von Václav Klaus und gegen dessen Politik gerichtet werden. Das ist natürlich etwas bei den Haaren herbeigezogen, aber diese Argumentationslinie bei Václav Klaus findet sich oder lässt sich wirklich bis in die späten 90er Jahre zurückverfolgen. Natürlich, dann ist Václav Klaus Präsident geworden. Er hat selber die Möglichkeit gehabt, die Verfassungsrichter praktisch zu bestellen. Und man hat gemeint, er wird es anders angehen als Václav Havel. Er wird neue Persönlichkeiten bringen, aber er hat es nicht getan. Er hat im Gegenteil ehemalige Politiker ins Verfassungsgericht nominiert, teilweise auch sehr führende Politiker wie Pavel Rychetský, der Präsident des Verfassungsgerichts, der war ja jahrelang stellvertretender Premierminister, also immerhin eine sehr wichtige politische Persönlichkeit. Und er hat vielleicht erhofft, dass diese ehemaligen Politiker nun im Verfassungsgericht nicht mehr so den Politikern auf die Finger klopfen werden, und das ist jetzt nicht geschehen.
Ist die Kritik von Klaus völlig unberechtigt oder gibt es vielleicht doch einen wahren Kern?
Ja, natürlich gibt es einen wahren Kern, aber man darf nicht vergessen, dass auch in anderen Ländern die Verfassungsgerichte eine sehr wichtige Rolle auch gerade in der tagespolitischen Auseinandersetzung spielen. Zum Beispiel in Deutschland, da gab es ja in der Vergangenheit sehr wichtige Urteile in Bezug auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Oder auch in Österreich, Stichwort Ortstafeln in Südkärnten, das wurde auch wieder, also die Ortstafeln für die slowenischsprachige Minderheit, die zweisprachigen Ortstafeln, das wurde auch wieder durch das Verfassungsgericht ins Rollen gebracht und von den Vereinigten Staaten mit der herausgehobenen Rolle des obersten Gerichtshofs müssen wir gar nicht erst reden. Das heißt, hier sieht man, dass wirklich von den Verfassungsrichtern Politik gemacht wird. Aber auf der anderen Seite, um jetzt wieder die Verfassungsrichter ein wenig in Schutz zu nehmen, man darf ja nicht vergessen, dass die Politiker oft in wichtigen Fragen, die brenzlig sind, wo es keinen gesellschaftlichen Konsens gibt, ja auch bewusst es darauf ankommen lassen, auf diese Entscheidung des Verfassungsgerichts, weil sie zum Beispiel nicht den Mut haben, wirklich auch konsequent gewisse Entscheidungen durchzudrücken, zu diskutieren, auch vielleicht parteiübergreifend, lageübergreifend mit der Opposition, gewisse Kompromissvarianten auszuarbeiten, so wie zum Beispiel jetzt bei diesen Sparmaßnahmen der jetzigen bürgerlichen Regierung. Da hätte man ja vielleicht im Vorfeld mit Opposition versuchen können, gemeinsame Sache zu machen, sich einigen zumindest, dass die Verfahrensweise eben jetzt nicht verfassungswidrig ist. Aber man hat es nicht getan. Das heißt, das ist vielleicht auch von Seiten der Politiker ein bewusstes drauf ankommen lassen.
Sind denn in der nächsten Zeit weitere Urteile der Verfassungsrichter zu erwarten, die so für politischen Zündstoff in Tschechien sorgen könnten?
Sicherlich, weil die wichtigste Oppositionspartei, die Sozialdemokraten, sind es natürlich durch die letzten für sie erfolgreichen Entscheidungen des Verfassungsgerichts auf den Appetit gekommen, jetzt diesen Weg der Verfassungsklagen zu begehen. Und ich denke, in naher Zukunft wird sicherlich jede wichtigere Entscheidung der tschechischen Regierung, gerade wenn es jetzt um Kürzungen im sozialen Bereich geht, vom Verfassungsgericht landen.
Der Politologe Robert Schuster zur Diskussion über die Funktion des tschechischen Verfassungsgerichts. Robert, vielen Dank. Und damit enden unsere Berichte aus und über Tschechien. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite. Unter www.radio.cz finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.